Willkommen zu einer weiteren Episode Game Talk Spezial. Letzte Woche haben wir über Downgrades und, die damit verbundenen Enttäuschungen geredet. Diese Woche drehen wir den Spieß mal um und, wir reden über die Spiele, wo wir uns vielleicht gar nicht so viel erwartet haben, die dann aber doch noch zur Überraschung wurden. Heute sind dabei Gregor und Sandro, jetzt geht's los. Moin ihr zwei.
Guten Tag.
Hallo.
Ja.
Aus der Ferne.
Wie immer einer digital in der Mitte.
Genau. Weil ich hören kann, versuche ich nochmal. Geht das so?
Ja, genau. Ich dachte mir, wir drehen den Spieß einfach mal um, weil wir haben letztes Mal auch Downgrades nicht so, wie man es vielleicht häufiger hört, verstanden, dass es nur auf Grafik oder so bezogen war, sondern eben auch, dass irgendwelche Gameplay-Features im Trailer cooler aussahen, als sie dann letztendlich in der spielbaren Erfahrung sich angefühlt haben. Und genauso hat man das, glaube ich, aber auch einige Male schon anders erlebt, dass man dachte, so, ja, netter Trailer, mal gucken, was das wird. Und dann hat man es irgendwie gespielt und war doch relativ geflasht, dass es einem besser gefällt, als man dachte. Und da interessiert mich natürlich direkt, was habt ihr denn da so mitgebracht? Gregor, fang doch sehr gerne mal an.
Es war interessant, dass du das Thema vorgeschlagen hast. Da muss man natürlich gucken, in welche Richtung man sich dahin bewegt, weil es gibt so ein paar verschiedene Arten. Also ich habe tatsächlich unterschiedliche Listen dann hier gehabt. Einerseits Spiele, die mir beispielsweise Spaß gemacht haben, die aber eigentlich nicht als große Hits gelten oder vielleicht sogar schlecht angekommen sind, wo du auch objektiv dann sagst, okay, das ist kein 90%-Spiel, sondern vielleicht mal mehr ein 50%-Spiel, wo man trotzdem einen Spaß gehabt hat. Und andererseits, so wie du dann jetzt hier das nochmal ausgeführt hast, also ich würde jetzt Game sagen, wo ich mir im Vorfeld Sorgen gemacht habe, ne? Ja. Wo ich gesagt habe, hey, eigentlich hätte ich potenziell Bock drauf, aber das macht mich entweder nicht so anders, was ich sehe, oder ist es eine neue Ausrichtung für eine alte Serie? Und dann, wo ich es gespielt habe, habe ich dann gesagt, okay, dann habe ich es doch dann ganz gut gemacht. Ich glaube, ein Paradebeispiel für mich ist da, wenn man mal ins klassische Fach rübergeht, Metroid Prime gewesen, auf dem Nintendo GameCube, weil die Metroid-Serie, eine meiner absoluten Lieblingsserien. Ich meine, nicht umsonst hat sich Metroidvania als Genre dann entwickelt, weil Metroid das so gut vorgegeben hat und Castlevania das nachgemacht hat später mit dem großen Level-Design, mit dem Erkunden. Aber Metroid hat eben super funktioniert in der 2D-Ebene, ne, wo du präzise aufbauen kannst, wo sind die Items, die du finden kannst, wie ist die Progression dann fortgelegt. Und gerade Super Metroid auf dem Super Nintendo war so ein perfektes Beispiel dafür. Dann hat die Serie so lange Zeit Pause gemacht. Es gab nichts auf dem N64, ne, selbst auf den Handhelds war nicht so viel dran. Und dann heißt es auf einmal, ja, Metroid kommt zurück auf dem GameCube und ist jetzt in 3D und in der Ego-Perspektive. Dann sagst du, was? Ihr macht aus Metroid einen Ego-Shooter? Was soll denn das? Na, weil aus Ego-Perspektive hat man normalerweise dann meistens zu der damaligen Zeit, ich meine, es gab ja schon, oder waren dann schon so RPGs aus der Ego-Perspektive gang und gäbe, sowas wie Morrowind war, glaube ich, sogar fast schon sogar später oder zumindest in dem Zeitraum auf dem PC.
Ja,
na, okay. Aber sonst denke ich da immer mehr so in die Ego-Shooter-Richtung, und du bei Metroid ja auch deine Laserkanone und sowas hast. Ah, und dann präzises Level-Design und Rätsel lösen und so weiter. Und dann wird's auch noch nicht mal in Japan entwickelt, sondern von einem westlichen Team bei Retro Studios. Dann habe ich's im Kaufhaus gesehen, das erste Mal. Und mir gehen die Augen fast über, weil die Grafik so gut ausgesehen hat. Ne? Samus springt da aus ihrem Raumschiff da raus, landet, das geht automatisch in die Ego-Perspektive über. Hast du so kurz gespielt und ich habe dann gewusst, ja, ne, das probierst du mal aus. Ich habe es mir dann extra dann nochmal importiert, weil ich hatte, glaube ich, die Demo vorab gespielt und die US-Version war vorher raus gewesen. Und dann kann ich mich noch sehr gut dran erinnern, eben, das war genau zu der Zeit, habe ich das Spiel bekommen. Ich war in der Woche umgezogen. Und dann war ich in der neuen Wohnung, aber da noch nichts ausgepackt, außer dem Fernseher und dem GameCube und das Bett oder sowas aufgebaut. Aber bevor ich dann angefangen habe, alles einzurichten, war es mal Metroid Prime Zeit angedacht. Ne? Und dann hat mich das dann doch so überzeugt, weil trotz der neuen Perspektive und der Ego-Ansicht, die mir so viel Sorgen vorher gemacht hat, das Gefühl von Metroid wurde erhalten, das Erkunden hat noch funktioniert. Es war zum Glück kein Ego-Shooter, sondern gerade diese Shooting-Elemente waren eher mit Lock-On gelöst, sodass du dich hier aufs Movement konzentrieren kannst, die Rätselfaktor war noch dicht, Musik, Grafik und so alles. Und das war gerade wirklich dann so ein Paradebeispiel. Ne? Ich habe mir solche Sorgen gemacht, ich habe gedacht, nee, das wird dir nie gefallen, du bist kein Ego-Shooter-Spieler, Ego-Perspektive muss nicht sein, gerade bei so einem Genre, was dir, oder eine Art von Spiel, was dir so sehr gefällt. Dann habe ich es gespielt und Metroid Prime ist echt heute noch eines meiner absoluten Lieblingsspiele.
Ja, das ist, also ja, relativ selten, glaube ich, nimmt es den Weg, weil meistens hat man ja schon ganz guten Riecher, dass man denkt, ah, die verändern jetzt genau für mich sehr wichtige Dinge an der Serie und ich habe das auch häufig erlebt, dass das dann eben Fehler war und man ein bisschen enttäuscht war. Wie schön, dass es so rum war, dass also gerade das von der 2D-Ebene rüber in 3D-Switchen ist ja mit einem gewissen Risiko verbunden.
Geht meist in die Hose.
Genau.
Also damals, ja, ne? Sehr häufig. Castlevania ist dran, verendet fast. Ja. Contra, die Serie oder so. Also gerade so große 2D-Serien haben es mit sehr großen Schwierigkeiten überhaupt nicht ins 3D-Fach geschafft. Aber Metroid, was du auch dann wieder sagen musst, wo Metroid wieder so ein bisschen zurückgegangen ist, dann wieder zurück ins japanische Fach mit Metroid Other M. Das war ja großer Kokolores.
Ne? Ja, es ist aber denn, ich kenne das Spiel nicht, ist das dann wieder in die 2D-Ebene?
Ja, also es ist mehr in die Third Person gegangen, ja, mit so Segmenten, die du zwar Third Person ist gewesen, mit sehr großer Story-Lastigkeit, sehr schlechter Story und so Charakterisierung der Figuren, die überhaupt nicht so richtig gepasst hat. Ja. Und das war wieder weit weg eben von diesem fast schon stoischen, ruhigen, riesigen Abenteuer, dieser Erkundungsfaktor, der bei den Metroid Prime-Spielen noch funktioniert, wobei die auch immer ein bisschen actionlastiger geworden sind. Es gab ja 3 Teile dann insgesamt. Und nicht umsonst arbeiten die jetzt gerade, weil Metroid Other M eben wirklich das wieder so zerhauen hat, den guten Willen, die sich die Serie aufgebaut hat. Nach 10 Jahren plus kommt jetzt dann Metroid Prime 4, wenn es irgendwann fertig ist.
Ja. Ja.
Weil eigentlich, ja, das Prime-Experiment ist abgeschlossen, lass uns mal gucken, was wir anders machen, hat nicht funktioniert, jetzt gehen die wieder zurück zu 3D, ne? Und das heißt für mich ja auch einiges, dass zumindest die ihre Stärken damit gefunden haben und dass du diese zwei Gleise fahren kannst, entweder du machst große, ausgewachsene Metroids aus der Ego-Perspektive in 3D, wobei ich sag das jetzt nochmal, wir haben ja nicht wirklich viel von Metroid Prime 4 gesehen, vielleicht entscheiden sie sich und sagen dann ja, jetzt doch Third Person, ne, weil das richtig gut läuft, keine Ahnung, und du hast immer noch die Game Boy oder Nintendo DS-Teile, die dann eben auch auf dieser 2D Ebene dann bleiben. Solange die Sachen so bespielt werden können, ist für mich in Ordnung.
Ja, verstehe. Interessant, dass du Castlevania erwähnt hast, weil das hat Fabian letzte Woche als sein Downgrade quasi genannt.
Oh, welches denn? Welches
das für den N64.
Oh ja, das ist ein großes Downgrade.
Genau, dass da eben dieser Switch von 2D auf 3D eben überhaupt nicht funktioniert hat. Ja, von daher schön zu hören, dass es andersrum geht. Sandro, ist es denn bei dir auch hat es auch mit dem 2D-3D-Switch zu tun oder sind es ganz andere Gründe, weshalb du enttäuscht warst?
Naja, das ist natürlich eine komplett neue Sicht, wenn man so will. Also da hast du generell die Sorge und wie ihr schon gesagt habt, ganz oft geht's halt komplett in die Hose, ne? Also, weiß ich nicht, Sonic ist auch ein bisschen schwierig geworden dann in 3D. Und diese ganzen die ganzen Mechaniken so, das ist halt einfach was völlig anderes. Das ganze Spielgefühl ist was anderes. Und dieser Flow, in dem man, wenn wir mal bei Sonic bleiben, dieser ganze Flow, in dem man da so kommt, der fühlt sich einfach völlig anders an in 3D. Und so ähnlich ist es halt, nicht ganz vergleichbar, aber so ähnlich ist es halt bei Metroid gewesen, dass du da dir halt gedacht hast, fuck, Alter, wie soll denn das funktionieren in der Egos-Perspektive? Nintendo-Spiele sind auch nicht dafür bekannt, oder zumindest die Konsole ist nicht dafür bekannt, dass dort Ego-Shooter laufen. Da haben wir den einen oder anderen vorher gehabt, der ganz groß war, aber ansonsten ist es halt eher für mich immer die Plattform gewesen, wo eben die Jump'n'Runs am Start sind, wo die großen Nintendo-Marken am Start sind, von denen eben keine irgendwie ein Ego-Shooter ist. Und von daher war das schon eine Überraschung. Also mir geht's da ähnlich.
Genau, und betrifft das auch deine Picks? Was hast du mitgebracht?
Ja, ich finde es ganz spannend, also generell das Thema total spannend, weil meistens, und deswegen fiel es mir auch ein bisschen schwer, hier Titel zu finden, meistens ist es ja genau umgekehrt, dass man sich so viel Hype schürt, dass man so die Messlatte so hochsetzt, dass man denkt, das wird das geilste Spiel ever. Wir haben das jetzt mit Cyberpunk kürzlich gehabt. Und Elden Ring hat auch die Gefahr wahrscheinlich demnächst, dass man die Erwartungshaltung so hochpackt, dass man einfach sehr enttäuscht ist. Aber ein Titel, der es genau anders gemacht hat und in diese Reihe deswegen auch ganz gut passt, für mich ein Paradebeispiel, ist DMC Devil May Cry. Und damit meine ich das Reboot von 2013 war es, glaube ich, und zwar von Ninja Theory. Nach 4 Teilen von Devil May Cry wurde das Ganze an Ninja Theory gegeben, die vorher zum Beispiel Enslaved gemacht haben, einen meiner Lieblingstitel, weswegen ich zwar gespannt drauf war, aber halt niemals gedacht hätte, dass das funktioniert, weil du im Vorfeld mitbekommen hast, da ist halt ein Emo-Dante. Es ist alles plötzlich völlig bunt und du fragst dich die ganze Zeit nur, warum? Was macht ihr mit meinem Dante? So, es hat ja vorher ganz gut funktioniert. Man muss sagen, ich habe vorher nur die ersten 3 gespielt, also den 4. gar nicht. Aber ich glaube, dass der auch ganz gut angenommen wurde. Und dann plötzlich hast du halt DMC bekommen, was dann auch noch geschrieben wurde von Alex Garland, mitgeschrieben wurde, der ja heutzutage so Filme gemacht hat wie Ex Machina und so. Also was völlig Absurdes. Und ich liebe zwar Ninja Theory, konnte mich aber erst überhaupt nicht anfreunden mit diesem neuen Stil. Alles ist noch mal überstilisierter. Alles ist noch mal übertrieben cooler. Und das kann dann auch schnell cringe werden. Ich denke da an diese Intro-Sequenz, wo dann Dante, also der neue Dante, komplett nackt dasteht und dann halt irgendwie eine Dame ankommt und ihm quasi berichtet, was gerade abgegangen ist. Und dann steht er da halt nackt, so mega cool und so, und hat halt irgendwie gerade, weiß ich nicht, ein paar Frauen abgeschleppt und so. Das war irgendwie ein bisschen befremdlich anfangs. Und dann habe ich aber während des Spiels gemerkt, wie viel Spaß mir das macht. Und das liegt vor allem am mega guten Monster-Design, an diesem geilen Style, weil Ninja Theory können halt einfach einen schicken Style kreieren so. Und grundsätzlich weiß ich zwar, dass heute auch viele diesen Teil kritisch sehen. Und Devil May Cry 5 kam ja dann auch zu den alten Teilen wieder. Aber ich bin damit voll zufrieden. Also für mich ist das bis heute mein Lieblings-Devil May Cry-Teil. Ich weiß nicht, ob ihr das ähnlich seht. Aber sobald der Style sitzt und mir gefällt, genau das will ich. Genau so dieses überstilisierte, dieses drüber sein ist Devil May Cry für mich. Mhm. Deswegen finde ich schade, dass sie keinen Nachfolger mehr gemacht haben.
Weißt du, also ich bin nicht der allergrößte Devil May Cry Fan. Ich habe die natürlich dann auch gespielt, aber ich weiß, dass gerade bei den japanischen Teilen manche Leute sich so enorm investiert haben. Und nachdem Devil May Cry 2 so ein vergleichsweise Flop gewesen ist, von einem anderen Team gemacht wurde, der dritte dann wieder Hardcore Gaming und den klassischen Dante zurückgebracht hat. Du hast das Wort, Sandro, erwähnt, das gute neudeutsche Wort Cringe. Genau. Ja. Man muss sagen, ja, ich finde, DMC war, gerade weil der Charakter Dante und dieses übertriebene Möchtegern-Coole, was ja auch dazugehörte und der Welt, der drumherum war, das ist schon inhärent cringy, sozusagen. aber die anderen Devil May Cry-Teile sind genauso cringe.
Ne? Das stimmt allerdings. No? Und man muss auch sagen, das ist mir gerade noch eingefallen mit diesem, weil du andere Teile noch ansprichst, dann kam ja Devil May Cry 5. Und ich mag auch den Teil, ne?
Aber sau mega cringy.
Ja, erstens das ultra cringy. What the fuck, was da für Dialoge drin sind. Aber was mich dann halt auch beim neuen Teil gestört hat, ist, dass alles so grau-rot-braune Pampe ist. Und dieser Artstyle, also vom Level-Design, dieses Schlauch-Level, durch die man läuft, das sah halt einfach nicht geil aus. Ja, es hat sich geil gespielt und ich hatte Spaß, aber viel bleibt da irgendwie nicht hängen, weil die Umgebung halt nicht so abgefahren ist. Und das hat DMC eben besser gemacht. Da gibt's ja irgendwie dann auch Phasen, wo alles auf den Kopf gestellt ist und so. Und wo man gegen so einen Großkonzerner angehen muss. Also auch storytechnisch macht das ein bisschen was anderes.
Ja, ich glaube, der Vorteil, ich krieg schon mal kurz so rein, der Vorteil ist tatsächlich, was wahrscheinlich die japanischen DMC-Designer besser können, ist das reine Kampf-Gameplay an sich. Ne? Weil man da, ich glaube, das hat so eine große Spieltiefe, gerade auf den großen Schwierigkeitsgraden, dass die Hardcore-Fans sich dafür jahrelang austoben können. Das heißt nicht, dass DMC da schlecht gewesen ist, aber Ninja Theory können Level-Design besser. Ne? Und ich glaube dann, also ich habe mich auch, also ich finde den auch gut, DMC an sich, ne? Hat auch genauso viel Spaß gemacht. Mhm. Ich könnte jetzt nicht sagen, okay, ich bin in dem einen oder anderen Lager da drin. Ob sie es jetzt japanisch fortsetzen oder auf die andere Art, finde ich schade, dass sie nicht nochmal eine Möglichkeit bekommen haben, Ninja Theory sich da auszutoben, weil eben der Tenor aus der Hardcore-Fan-Ecke dann so war, ah, das ist nicht der Dante, die wir kennen. Es sind so, wenn sich so eine Fangemeinde richtig dann beleidigt fühlt, ne? Also das soll nicht heißen, nicht zu Recht oder Unrecht beleidigt und so weiter, aber die wird gerne ja auch dann schnippisch, ne? Wenn du so eine etablierte Serie hast, ich glaube, sie haben den auch Dante genannt, ne? Statt Dante, also Don't von wegen aus. Stimmt, ne? Stimmt. Und das ist nicht unser Dante, den wollen wir hier und so weiter nicht sehen. Und da kannst du als Konzern wie Capcom natürlich nicht ankommen und gegen deine größten Fans sozusagen arbeiten und schießen. Ne? Und das erklärt auch, weil wir so lange kein Devil May Cry mehr gesehen haben danach einfach.
Ja, das stimmt, aber ich sehe es immer so, ich will halt nicht immer dieselbe Suppe haben. Ich bin ja froh, wenn Publisher mutig sind und mal neue Wege einschlagen innerhalb der Genres. Ich meine, oder innerhalb der Spielereien. Ich meine, wir haben 4 Devil May Cry Spiele davor gehabt. Dann wird's ja auch mal Zeit, da was neu zu machen. Klar, du kannst endlos diese Formel weitermachen und das ist schon spaßig und so. Aber das ist ja überhaupt nicht mutig oder überhaupt nicht kreativ. Und deswegen finde ich schade, wenn so ein Spiel eben so einen Gegenwind bekommt und die Chance nicht besteht, sowas nochmal fortzuführen. Weil es gibt ja auch Beispiele, wo es natürlich noch viel besser funktioniert hat. God of War, ne? Wo so ein Reboot halt einfach perfekt war. Reboot. Aber ich find's bei Devil May Cry schade, weil beim 5. bist du jetzt wieder da, wo du mit Teil 4 aufgehört hast, mehr oder weniger. Und das ist nicht schlecht, das ist nicht schlimm, aber ein bisschen mehr Kreativität kann ich schauen.
Mhm. Ja, also das ist gut, dass du God of War erwähnst, weil da, das ist ja auch eigentlich ein Beispiel, wo total viele Angst hatten, so was soll jetzt das Kind da und das ist doch nicht mehr der Kratos, den ich kenne.
Eine Axt?
Genau, eine Axt, was soll das alles? Also da habe ich sehr viel, am Anfang Kritik gehört, ob das denn so nochmal so cool wird, wie God of War davor war. Ich habe mich jetzt relativ bedeckt gehalten, weil tatsächlich war mir Devil May Cry immer zu cringe, also beziehungsweise ich habe keinen Grund gesehen, das zu spielen, weil ich dachte, also ich bin generell so jemand, ich mag lieber Erzählungen mit irgendwie einem realistischeren Anspruch. Das war mir zu weit weg von allem. Was okay ist, wenn mich irgendwas daran lockt, aber dieses Überdrehte, das war mir irgendwie so eine Spur zu viel. Also ohne jetzt die Devil May Cry-Fans beleidigen zu wollen, aber für mich sah das immer so ein bisschen aus wie Sharknado, warum man sowas gucken sollte, nur als Spiel.
Ja, oder vielleicht so Richtung Underworld, so dieses.
Ja, genau, oder sowas.
Dieses, also, auch so, dieses Gothic-Klischeehafte und so auch, weißt du? Ich kann dich total nachvollziehen.
Ich meine jetzt nicht das Gameplay, sondern eben rein dieser Artstyle.
Ich muss sagen, es gibt eben auch Leute, die sich die Resident Evil Filme im Kino angeguckt haben. Und die zahlen das Geld dafür.
Ja. Ne? Leider
sagen,
zu viel.
Oh, wie cool.
Ja. Da gibt's leider zu viele.
Macht man dann aber halt auch als Hardcore-Fan natürlich. Also das wäre bei mir dann vielleicht ähnlich gewesen. Ich habe sie dann, weil ich dafür vielleicht nicht Fan genug war, dann sie irgendwann halt im Free-TV gesehen und dann Gott sei Dank eben festgestellt.
Gott sei Dank, dass du abschalten kannst.
Ja, ja, puh, ich war nicht im Kino. Das ist ja gut gelaufen. ja, aber trotzdem spannender Pick.
Walle, was hast du denn?
Was hab ich? Genau, ich habe als ersten Pick Zelda Breath of the Wild mitgebracht.
Sehr gutes Beispiel.
Ja,
auch das, große Sorgen gemacht drumherum, mit den ersten Trailern und alles.
Genau, genau, weil man die Serie ja schon etwas anders gewohnt war. Also auch die hat ja quasi den Sprung von 2D zu 3D mal gemacht, aber den ja eben sehr gut, wie ich finde, hinbekommen, beziehungsweise fast schon mit Bravour, weil mir die N64-Teile, also hier Majora's Mask und Ocarina of Time, eben am besten gefallen haben. Nicht, dass irgendwie Link to the Past schlecht wäre oder so, aber da hat die Serie für mich in ihrer Mitte sozusagen für mich persönlich den Höhepunkt gehabt. Und ja, das sah ja dann doch alles sehr, sehr anders aus bei Breath of the Wild. Also ich meine jetzt noch nicht mal den Artstyle, da hat man auch schon natürlich gedacht, so okay, auch Link sind wir eigentlich ein bisschen anders gewohnt und so. Aber was man da schon in den ersten Trailern, erstmal sah es generisch aus auf den ersten Blick, fand ich. Und jetzt könnte man auch sagen, ist es vielleicht sogar landschaftlich an der einen oder anderen Stelle, aber weil die Landschaft so gut genutzt wird mit diesem ganzen Klettern und so weiter, fand ich das dann eben während des Spielens überhaupt kein Problem mehr. Beziehungsweise ich habe mich dann eher da total eingefunden und dachte, boah, aber jetzt, wo ich hier rumlaufen kann, finde ich diese Landschaft wirklich schön und mag diese Panoramen und liebe, dass man am Horizont da vorne irgendwie schon etwas sieht, wo man gerne hin würde. Aber das, was einen ja total abgeschreckt hat, waren auch so Features wie, dass die Waffen kaputt gehen. Und da die Kritik, glaube ich, hat bei vielen ist auch geblieben. Das finden viele, mit denen ich geredet habe, fanden das bis zuletzt nicht so geil. Die hätten gern coolen Loot gefunden und den in die Tasche gesteckt und auch behalten.
Das will ich natürlich nicht verteidigen, aber das ist genauso ein System, wo du dann entweder dann dich selber zwingen musst, schubsen musst und dich darauf einzulassen, dass die geilsten Waffen da auch kaputt gehen. Ja. Das ist genauso wie mit, da gibt es ein Horrorspiel, glaube ich, das man nicht näher nennen kann, immer noch nicht in Deutschland, was dann eine festen Zeitablauf hatte und wo du dann Ereignisse verpassen konntest. Mhm. Und die Leute geärgert haben, nee, ich will doch 100% im ersten Anlauf haben. Lass dich aufs Spielprinzip ein. Das ist genau Majora's Mask, hast du erwähnt. Mhm. Habe ich auch mich vorher darüber gestreut, wie von wegen, ja, enges Zeitlimit und dann wieder zurückdrehen und alles. Und als ich mich darauf eingelassen habe, ist eines meiner Lieblingsspiele aller Zeiten geworden.
Genau das, ja, das ist ein guter Punkt. Man muss sich manchmal einfach drauf einlassen und die Vision, die da sich überlegt wurde, einfach erstmal annehmen. Danach kann man ja immer noch entscheiden, so, boah, ich hab's jetzt versucht und das ist irgendwie gar nicht meins, aber oft wird ja Zeitlimit total kritisiert. Das ist ein super Beispiel. Und Majora's Mask, finde ich, aber spielt das cool aus. Also, weil man kann das durchaus, auch es gibt andere Spiele mit Zeitlimit, da hat mich komplett genervt. Aber nochmal zurück zu Breath of the Wild. Was mich auch super abgeschreckt hat zusätzlich, war noch dieses Kochfeature.
Da, ja, so sehr? Das war so ein kleines Ding, ne?
Ja, wobei, ich fand es schon
Für Buffs und Debuffs so ein bisschen.
Ja, und auch für Gesundheit letztendlich. Klar, du kannst auch einfach nur einen Apfel irgendwie sammeln und dann reicht das. Aber die Sorge hatte ich auch, weil ich bin da auch eigentlich kein so großer Fan von. Generell, ich bin nicht der größte Fan von Survival-Games und das hat sich alles angefühlt nach Survival. Und da war ich auch ein bisschen skeptisch, hast du recht.
Genau, und was mir die Trailer nicht so perfekt vermittelt haben, war eben, wie cool aber zum Beispiel diese ganzen Rätsel von diesen einzelnen Schreinen sind. Also Das fand ich wirklich alles sehr smart überlegt mit den verschiedenen Modulen, dem Magnet.
Ja, dass es letzten Endes doch so gut funktionieren kann, dass du alle Items schon vorab hast. Mhm. Du sammelst ja quasi alles ein, um das Spiel zu beenden in der ersten Dreiviertelstunde oder so, ja, bevor du dann runterkommst von der Plane und dann kannst du dich austoben. Aber ja, ich war auch überrascht davon, dass dieses Fragmentieren der Dungeons in kleine Schreine dann doch ganz gut funktioniert. Das wurde immer wieder was Kleines hattest. Ich fand, das hat tatsächlich sogar ganz gut als Handheld-Spiel funktioniert für unterwegs spielen, mhm, weil du hattest dann so eine kleine Gameplay-Loop, die du für 10 oder 20 Minuten machen kannst. Du läufst auf der Oberwelt herum, findest vielleicht einen Schrein oder machst eine kleine Aufgabe, dass du innerhalb der Zeit da erledigt haben kannst. Mhm. Na, mir geht's im Nachhinein immer noch ab. Ich hätte gerne das Open-World-Konzept jetzt mit richtigen Dungeons. Da haben es nämlich auch die großen Kolosse nicht für mich wirklich gemacht. Das waren so, ja, so ein Mittelweg zwischen Dungeon mit cleveren Ideen, stimmt, und das, was du vorher hattest. Aber er hat trotzdem für mich dann doch noch ganz gut funktioniert.
Ich würde noch mal kurz drauf eingehen auf diese Open-World-Sorge im Vorfeld, weil man denkt ja von den ersten Trailern, okay, das ist halt eine riesige Landschaft, aber was machst du denn da? Das ist ja super lame. Weil man aber, und ich glaube, daher kam die Sorge, weil man Jahre zuvor so drauf gedrillt wurde, dass in einer Open-World jederzeit immer irgendwas passieren muss. Sei es ein Random-Encounter wie bei Red Dead Redemption, also dass da irgendwas, dass da ein Gefangener kommt und du den befreien kannst oder nicht. Oder, weiß ich nicht, dass du in einer vollen Stadt jeden Bums machen kannst und so. Das ist ja das, was uns immer wieder gesagt wurde. Dadurch, dass immer geworben wird, okay, Open World, größer, du kannst mir machen, dies und das. Aber was da nicht bedacht wurde, ist, das hat man dann erst gespürt, während man es gespielt hat, dass diese Welt einfach in sich schlüssig ist, beziehungsweise Sinn ergibt, dass die Umwelt auch Sinn ergibt, dass du mit der Umwelt, mhm, interagieren musst, dass du halt, dass sie nicht einfach nur da ist und du wartest, bis irgendwas passiert, sondern du kannst selbst bestimmen, wie viel du jetzt in der Welt machst. Und du kannst sie selbst aussuchen. Es ist nicht immer von A nach B, sondern es ist total offen. Und das, finde ich, hat für mich auch Open World so ein bisschen, na, nicht revolutioniert, aber auf jeden Fall ein Stückchen weitergebracht. Weil so Spiele wie Ghost of Tsushima haben auch Assassin's Creed-Mechaniken und so, keine Frage. Aber haben dann dadurch vielleicht auch solche Geschichten wie diesen Wind eingefügt, dass, mhm, man halt nach, also das Spiel theoretisch spielen kann, ohne auf die Karte zu gucken.
Mhm. Weil Zelda hat auch so, also ich fand, die Sorge war nicht unbegründet. Ich kann mich erinnern, dass wir hier dann eben zu E3-Zeiten das erste Gameplay gesehen haben. Ich fand auch, für eine Sandbox, für eine Open World sieht das mega karg aus. Mhm. Ne? Also letzten Endes, wie Sandro es ausgeführt hat, beim Spielen, wenn du dann siehst, okay, die Architektur hat schon ihren Grund und das Erkunden und das Wetter, wie es mitspielt und wie, ja, du zum Wald dann hinkommst und alles, das hat die Abenteuerlust gemacht, das haben die Screenshots und das Gameplay-Material nicht wirklich verdeutlicht im Vorfeld. Und Zelda hatte schon im Vorfeld eben mit den Spielen vorher keine gute Figur in der Oberwelt gemacht. Sowas wie Twilight Princess beispielsweise hatte eine große Oberwelt, aber die war leer und nutzlos. Mhm. Und genauso bei vielen Leuten Wind Waker, was beliebt ist, die Oberwelt, also das Weltendesign ist Kokolores, ne? Du hast, mhm, eine Handvoll Inseln, die irgendetwas machen, der Erkundungsdrang ist nicht so cool gemacht dort. Und das ist trotz dieser Vorlagen, wo sich Zelda als Serie nicht so gut bewegt, hat, dann doch so gut funktioniert hat. Die haben ja, glaube ich, das Xenoblade-Team dazu geholt, die sich gerade um das, okay, Weltendesign mit Nintendo gekümmert haben. Und die wissen ja zumindest, wie du dann eine zusammenhängende, ja, Welt dann so baust. Und die haben wirklich den richtigen Ansatz gefunden, diese Elemente, die eigentlich Zelda nicht ausgemacht haben, zu einem großen, schönen, neuen Ganzen zu vermengen.
Mhm. Genau das.
Ja, ja, also alles in allem muss man ja auch sagen, ist das schon auch ziemlich mutig von Nintendo, weil das ist schon ein ganz schönes Risiko. So, weil man könnte ja auch sagen, und das wird ja auch vielen Serien, die im siebten, x-ten, wie auch immer, Teil das Gleiche machen, das könnten die auch machen. Es gibt Konzepte, die waren beliebt, die haben sich bewährt, die könnte man in eine neue Grafik-Ära hieven, aber nee, sie haben sich dafür entschieden, einfach mal ganz, ganz viel umzuwerfen und das rechne ich ihnen hoch an, gerade weil es halt natürlich auch gut funktioniert hat. Und das hatte übrigens zur Folge, die Geschichte muss ich vielleicht noch kurz dazu erzählen, dass ich hätte mich der Trailer mehr geflasht, hätte ich mir, glaube ich, auch sofort bei Release dafür die Wii U oder so geholt, die ich mir eben nicht geholt habe. Und ich habe es auch letztens in dem Game Talk schon erzählt und wurde dafür auch viel kritisiert, dass ich es im Emulator nachgeholt habe. Dafür möchte ich mich auch ganz kurz rechtfertigen.
Ein guter Framerate immerhin.
Ne? Genau, ich habe es in 4K60 gezockt, aber ich wurde dafür kritisiert, so hey, du bist doch Spielejournalist und da musst du doch auch den Entwicklern das Geld geben. Völlig richtig. Erstens war ich das da noch nicht. Ich war Student und hatte wenig Geld und ich habe heute meiner kleinen, also nicht heute, aber jetzt vor ein paar Monaten meiner kleinen Schwester, die 12 ist, Zelda für ihre Switch dann noch so geschenkt. Das heißt, sie haben ihr Geld quasi noch bekommen. Mhm. Wäre das, also heute würde ich das zum Beispiel so rum nicht mehr machen. Ich glaube, ich würde Jahre später vielleicht nochmal ein Spiel, was ich schon besitze, im Emulator nachholen. Aber von daher, die Trailer waren der Grund, warum ich dachte, nee, also ich habe mich ja schon gefreut, als also dass jetzt ein neues Zelda kommt, aber irgendwie, ich bin nicht überzeugt, ich hole mir jetzt keine Wii U und auch erstmal keine Switch dafür. Und dann war es doch so geil.
Ja, also ich bin eh so vorbelastet. Ich habe mir eh da sofort eine Switch mit dem Spiel geholt, dass das Ding rausgekommen ist und dann da gespielt. Aber zum Glück hat es mich auch dann direkt gepackt, trotz aller Unkenrufe und Sorge, die man vorher hatte.
Ja, super Spiel. Genau, damit sind wir, glaube ich, durch. Gregor, was hast du noch weiteres mitgebracht?
Ich werf mal was Aktuelles mit rein.
Sehr gerne.
Ich glaube, was hier ganz gut reinpasst, ein Spiel, in das ich nicht so viele hohe Erwartungen reingesetzt habe, aber so grundsätzlich Details drin sind, Elemente, die mir so einen Spaß gemacht haben. Und da werden wahrscheinlich wieder einige Leute aus der Community dafür nochmal schelten oder so. Da erzählt er wieder von seiner Platin-Trophäe, die er da geholt hat. Der alte sagt, aber Days Gone will ich jetzt hier nochmal reinschmeißen. Das ist hier gerade eh auch nochmal im Gespräch, weil wegen der ganzen Geschehnisse bei Sony, ne, dass da wohl aktuell kein zweiter Teil in Planung ist, obwohl es letzten Endes, abgesehen von den Metacritic-Scores, die ja auch am Ende irgendwo im 70er-Bereich waren, was ja wohl, glaube ich, nicht ausreicht mehr für Sony, um da zu produzieren. Aber ich glaube, im Nachhinein ist es ein Titel, der doch bei vielen mehr Leuten wesentlich besser angekommen ist, als man den erwarten konnte. Ich meine, Days Gone ist ja noch relativ aktuell, brauche ich nicht so viel dazu zu erzählen. GTA mit Zombies. Kann man dann sagen. Und ich meine, Sony Bench Studios, die das gemacht haben, ich habe nicht so viel jetzt im Vorfeld. Die Siphon-Filter-Sachen sind ja so uralte Stealth-Action-Games, die nicht mehr wirklich was damit zu tun hatten. Und die ganzen Vita-Handheld-Geschichten, die sie gemacht haben. Ich glaube, die haben das Uncharted und das Killzone oder sowas dafür gemacht. Wir machen ja auch noch mehr Auftragsarbeiten und wir machen in einem anderen Universum was. Und hier eben, okay, der neue Sony-Titel ist jetzt nicht das God of War oder Uncharted, was sie da ganz nach vorne packen, aber ich schaue mir die sowieso mal an, ne? Und dann gehst du rein, okay, Zombies haben wir jetzt gerade häufig, aber eigentlich ganz cool designt. Jetzt diese ganze Biker-Romantik sozusagen und Sons of Anarchy-Stil, ne, mit Biker-Gangs, die nach einer Zombie-Apokalypse jetzt überleben müssen. Mal sehen, was sie da mit reinmischen. Die Trailer fand ich interessant, weil sie eben diese Massen an Zombies hatten, ne, die du sonst auch in der anderen Serie, die wir jetzt nicht erwähnen wollen, dann hauptsächlich ja vorherrschend gewesen sind. Wie mischen sie denn Open World mit GTA-Elementen, mit Story, mit Massen-Zombies oder sowas rein? Und irgendwie hat mich das aber, ich habe es im Vorfeld gespielt, dann noch eine relativ buggy Version, die auch mal ein bisschen kaputt gewesen ist, hat es mich so drangehalten, okay, ich folge der Story, das ist jetzt nicht hier Shakespeare unbedingt, ne, also es war mehr auf TV-Serien-Niveau, sagen wir mal, aber die hatten ja auch richtige TV-Schauspieler dabei. Ich glaube, der Sandro, der Hauptdarsteller, das ist doch der bei hier Forrest Unleashed auch den Typen gespielt hat. No?
Ja,
shit. Ja, wie heißt er nochmal? Und Hilo, glaube ich, bei Battlestar Galactica. Also, den kenne ich.
Okay, aber das Gesicht, also es waren die Gesichtszüge, aber das haben sie ja schon nochmal
mitgebracht. Nee, doch, das ist der richtige Kerl. Nee, doch, der sieht doch auch ziemlich genauso aus, der den Deacon gespielt hat. No?
Nee, ich meine, aber der Days Gone-Typ sieht doch nicht so aus wie der Star Wars-Protagonist.
Ja, check doch mal. Ne?
Also ich glaube,
beide Gesichter basieren auf dem Schauspieler. Also müssen wir gucken, mir fällt leider der Name von dem Kollegen jetzt nicht ein. Aber der hat natürlich dann Schauspielerfahrung, ne? Und auch mit der etwas hanebüchenden Story, die aber trotzdem noch so das Interesse dann aufrechterhalten kann. Ich habe mich zumindest dann immer weiter da reingespielt, so mit Survival-Elementen umher so zurechtkommen, von wegen, dass du auch Benzin dir holen musst, ne, dass du diese ganzen Zombie-Herde hast, die du nach und nach dann auflösen kannst, was so ein bisschen dieses Ubisoft-Open-Worldige nochmal reingebracht hat, mit von wegen dann auch Camps mit marodierenden Gangs oder sowas dann einigen. Und ich habe dann immer weitergespielt und mich dabei erwischt, wie ich eben auch noch den ganzen Kleinkrams parallel gemacht habe und da eine Zusatzaufgabe. Und am Ende musste ich eben sagen, also ich hätte voll Bock auf ein Days Gone 2, ne? Vor allem, weil es jetzt auch auf der PS5, wenn man es jetzt erst spielt, Bugs sind ausgemerzt, läuft flüssig, in vollen 4K und mit voller Framerate und so weiter. Es ist jetzt kein herausragender Titel, wo du sagst, da findet das Rad neu. Aber dafür, dass es nur ein GTA mit Zombies ist, habe ich sehr viel Spaß da mir rausholen können.
Ja.
Und vor allem dafür, dass man eigentlich ja Zombies, so geht's mir zumindest, nicht mehr sehen kann, weil sie in jedem Genre schon irgendwie verwurstet wurden. Der Typ heißt übrigens Sam Witwer.
Sam Witwer war es.
Das ist der, den wir gesucht haben. Nee, also mir geht's halt echt so bei Zombie-Spielen, du kannst mich da wenig noch überraschen. Und ich bin jetzt auch nicht der größte Fan von Days Gone, sage ich ganz ehrlich. Und wir haben das ja, Chiara und ich haben das auf dem Sender gespielt. Und da relativ früh schon in Zwischensequenzen und so reingeredet, was natürlich nicht gut ankam. Dicke Sorry nochmal dafür. Ich war da relativ früh ein bisschen desinteressiert. Vielleicht tue ich auch dem Spiel Ungerechtes. Von daher werde ich vielleicht noch mal reingucken. Das ist ja auch in diesem PS5, PS Plus Angebot. wo man das halt auch nochmal spielen kann.
Die Kritik, die es bekommen hat, hat es zu Recht bekommen. Ne? Also es könnte innovativer sein und manches ist so ein bisschen plakativ, aber irgendwie diese Mischung hattest du auch nicht mehr in der Form zusammen. Und auch ich bin den Zombies überdrüssig eigentlich. Ne? Der erste Gedanke ist immer, oh, schon wieder Zombies. Ne? Was bringt das denn jetzt nochmal? Aber irgendwas hat da den Nerv getroffen. Also du sahst zumindest den Elan hinter der Entwicklung sozusagen, wo sich Leute dann jahrelang draufgeschraubt haben, um so ein Spiel dann zusammenzubauen, trotz aller Widrigkeiten und all der Heißklebepistole, die benutzt wurde, um die einzelnen Elemente zusammenzubauen. Und ich bin zwar jetzt nicht so weit, dass ich sagen würde, okay, du packst es nochmal rein und guckst mal, wie es jetzt auf der PS5 ausschaut. Aber wenn in ein paar Jahren kein Days Gone 2 kommen würde, wäre das vielleicht ein Replay mal wert.
Okay.
Was ich vor allem nice fand, um das vielleicht nochmal abzurunden, was ich vor allem halt richtig toll fand, war diese Interaktion mit dem Zombies. Also, was ich da meine, ist dieses Taktische, dass du wirklich irgendwie gucken musst, wo du die hinlenkst, wie du, also dass du nicht ummantelt wirst oder so, ne, von denen ummauert wirst, weil dann hast du halt einfach keine Chance mehr. Ich war ein bisschen desinteressiert, was die Story anging. Aber wie gesagt, vielleicht gucke ich da noch mal rein. Grundsätzlich fände ich es aber auch schade, wenn die Band Studios plötzlich nur noch Auftragsarbeit machen. Wie ihr letztens im Game Talk schön gesagt habt, wenn die jetzt plötzlich nur noch die Schnürsenkel von Nathan Drake machen würden. Das ist halt praktisch. Die sollen schon noch ihr eigenes Spiel kriegen.
Vielleicht können sie ja beides und so weiter machen. Aber gerade die Massenzombies auch so eine Sache, ne? Wo ich dachte, funktioniert das Gameplay-mäßig? Ist zwar jetzt auch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber es funktioniert im Spiel tatsächlich, wie es die ersten Trailer gezeigt haben.
Genau.
Dass du die unlockst und Fallen stellst und solche Geschichten. Und ich habe trotzdem alle Zombie-Horden weggemacht.
Da weiß ich noch, haben viele immer bei den Trailern auch gesagt, ja, aber das wird doch echt
in der Praxis
dann, genau, das wird nicht so funktionieren, der ist eben geschönt, der Trailer und so. Und das fand ich auch technisch wirklich beeindruckend, wie, also die Menge der Zombies, aber auch wie gut das funktioniert hat. Das ist sehr selten passiert, dass die mal komisch durcheinander geglitscht sind. Also die sind auch gut voneinander irgendwie abgeprallt, haben sich auch mal selber gegenseitig umgerannt und solche Sachen. Das war schon, gerade wenn du ein bisschen erhöht standest, konntest du auch angucken, was die halt für einen Quatsch machen, bis sie dann endlich, oder was heißt endlich, aber irgendwann bei dir oben waren. Also sie haben auch eigentlich ja meistens dein Versteck sozusagen erreicht. Du konntest nicht einfach irgendwo die von oben cheesen und die ganze Zeit in die Menge schießen. Die sind schon gut geklettert.
Ja, ich mag an solchen Sachen eben, dass du so eine Mischung an verschiedenen Genre-Sachen hast. Ne? Du hast das Herumfahren mit den Bikes, also hier Driving-Action hast du dabei. Du hast Stealth-Action, wenn du dann, und Taktik, wenn du dann mit den Zombie-Horden umhergehen möchtest und gucken, okay, ich schalte jetzt einzeln die Alarmanlagen aus und wo könnte ich welche nochmal anlocken, damit ich dran vorbei kann und so. Dieses Element, du hast das Third-Person-Shooting mit drin. Wenn du der Story folgen möchtest, hast du auch etliche Sachen, die du zusätzlich machen kannst. Und eben dieses typische Ubisoft-artige schon auf Listen wegmachen, ne? Und so, okay, wenn ich jetzt hier diese Gang wegräume, dann kann ich da nochmal mein Lager haben, alles drum und dran. Und irgendwie fand das faszinierend. Ne? Also bei mir hat die Formel funktioniert.
Ja, also für dich war die Mischung perfekt zusammengemixt.
Ja, quasi. Perfekt in Anführungsstrichen, wie gesagt. Das
ist, oder besser als erwartet eben.
Genau, ich kann mir auch vorstellen, dass manche Leute das haben liegen lassen nach einiger Zeit. Und ich meine, ich habe so viel GTA und GTA-artigen Spiele gespielt, dass da jetzt nicht so, ich sage, oh, das ist ja cool, wie sie das hier so gemacht haben. Die Mischung hat es aber trotzdem dabei mir ausgemacht und ich würde den Titel verteidigen heute noch.
Okay, cool. Ich fand es auch nett. Das Einzige, was mich so richtig enttäuscht hat, aber das betrifft auch nur wenige Stellen, und das haben ganz viele Spiele das Problem. Ein Beispiel war zum Beispiel, da sollte man, ich glaube, das war sogar so eine Art Tutorial-Quest noch, um das Schleichen richtig zu verstehen und so weiter. Und man musste um eine Herde drumherum schleichen, die da gerade auf irgendwie so einem, ich glaube, zugefrorenen See so rumgelaufen ist. Und die standen auch als Pulk da. Und dann ging man hoch in so ein Camp, was so ein bisschen mehr auf so einem Hügel war. Und das musste man dann eben, wenn man an denen vorbeigeschlichen ist, dann ausschalten. Und ich war dann beim Camp und dann habe ich auch erst gecheckt, ach so, ich soll jetzt dieses Camp hier leerfegen. Und dann dachte ich, boah, smart, ich gehe einfach zurück zu den Zombies, nehme die, renn mit dem einmal durchs Camp und vernichte alles. Und dann habe ich die halt getriggert und dann hat sofort Mission gescheitert, weil du bist nicht geschlichen.
Schade.
Und dann dachte ich, oh Mann, ich wollte doch diese
Herde jetzt mitnehmen. Aber es geht in vielen Fällen, wenn du es jetzt nicht innerhalb der Mission dann hast, ne?
Genau, genau. Nee, das geht schon häufig, du kannst so rangehen. Und da, das war aber der Punkt, wo ich wirklich dachte, oh Mann, das wäre doch jetzt so cool gewesen. Jetzt hatte ich schon diese tolle Idee und irgend so ein Trigger-Point verhindert das jetzt.
Das ist umso frustrierender, ne? Du willst diese Freiheiten eigentlich nutzen und du weißt ja, dass es an anderen Stellen geht oder du es schon gemacht hast.
Exakt,
und da sagt dir das Spiel, nein, bis hierhin und nicht weiter. Du musst das jetzt so machen, wie wir das innerhalb der Mission wollen.
Genau, aber deswegen sage ich auch fairerweise, muss man sagen, sowas haben ganz viele Spiele, die solche Freiheiten bieten an der einen oder anderen Stelle, dass sie dann doch in Quests diese Limitierung haben. Und das ist auch okay. Also ich kann das schon verstehen, dass das ein Pick ist, wo du dann deine Erwartungen sogar noch übertroffen wurden.
Ja, ja, genau. Also jeder hat bestimmt so ein Spiel, wo dann so ein kleines Komfort-Game oder sowas. Ne? Du bist genauso, ich glaube, du wirst auch viele enthusiastische Stimmen finden, die jetzt sagen, oh schade, es kommt kein Days Gone 2. Mhm. Eben weil die genau diese Mischung für sich gefunden haben und nicht vielleicht wie wir als Spielejournalisten oder so dann mit so viel Sachen und Gameplay in der gleichen Art konfrontiert sind. Das ist auch mal ganz gut. Es muss nicht immer eben God of War und Uncharted und Horizon sein.
Ja, auf jeden Fall. Ja, Sandro, jetzt bin ich sehr gespannt, was du noch für einen weiteren Pick dabei hast.
Ja, das, was Gregor eben gesagt hat, trifft eigentlich auch auf meinen folgenden Pick zu. Es müssen nicht immer die größten Marken sein.
Und oh, Neck!
Nein, wow, fast, nein.
Oh, der war gut.
Wir haben tatsächlich kurz über Neck gesprochen vorhin, oh Gott. Dass das so lange überhaupt noch hängen bleibt, Mann. Aber ein Spiel, das auf jeden Fall hängen geblieben ist bis heute, um vielleicht die Brücke zu schlagen. Ich wusste zwar, dass es nicht schlecht wird, aber Nier Automata ist so ein Titel, wo ich zwar wusste, dass Nier stellenweise sehr gut war, also die Story irgendwie cool war, die Musik natürlich mega war, aber dass es trotzdem nicht rund war. Es hatte deutliche Schwächen. Und dann hast du halt gehört, okay, Platinum Games setzt sich da mit Yoko Taro hin, diesem absurd verrückten Typen, der all diese Ideen hat, nur bei Nier vielleicht nicht perfekt so bündeln konnte und vielleicht auch nicht das perfekte Studio da an der Seite hatte, mit Caviar hießen die. Und dann kommt der Platinum Games, die einfach für in den meisten Fällen sehr gute Kampfsysteme verantwortlich sind und das zuhauf schon gezeigt haben. Und dann, naja, kam da halt so ein Spiel, was trotzdem viel, 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 viel besser wurde, als ich es erwartet habe, weil dort, nehmen wir mal vielleicht das Worldbuilding beziehungsweise die Welt an sich ein bisschen weg, alles gestimmt hat für mich. Du hast total kreative, abgefahrene Ideen, von denen einige bis heute bei mir hängen bleiben. So diese vielen, vielen Fragen natürlich, was macht einen Menschen aus, was macht eine Maschine aus, wie das alles vermischt wird und so weiter. Dieser ganze Konflikt, der dort dargestellt wird, der ja auch in der gleichen Welt letztendlich stattfindet wie bei mir. Dann hast du halt ein Kampfsystem, was mir sau viel Spaß macht. Also ich leg immer noch ab und an Nier Automata rein, um einfach nur ein paar Stunden zu zocken, weil das Kampfsystem so spaßig ist. Und du hast natürlich den absoluten Vorteil, apropos Mehrfachspielen und so, dass du mehrere Enden hast und eigentlich dieses Spiel mehrmals spielen musst, um alles zu verstehen, wo du nach dem dritten Ende sogar noch neue Erkenntnisse hast und sich dir ganz andere Sachen erschließen. Mhm. Ich würde gerne mal eine Statistik sehen, wie viele letztendlich das nur einmal gespielt haben und dadurch sehr viel verpasst haben. Aber Nier Automata ist für mich tatsächlich so ein Fall, wo das für mich ein absoluter Überraschungshit war, weil ich dachte, es wird bestimmt ganz nett und das hat aber wieder eine haufenweise Schwächen wie bei Nier von 2010. Aber dass das so gut wird und bis heute eins meiner Lieblingsspiele ist, hätte ich halt echt nicht erwartet.
Ich freue mich total, dass du das erwähnst, weil es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele, wenn nicht sogar, also okay, da sind vielleicht ein paar auf einer Ebene, aber ich würde es fast schon als mein Lieblingsspiel bezeichnen, weil es hat mich auf allen möglichen Ebenen gecatcht. Und zwar, mir ist bewusst, dass das Kampfsystem auch Schwächen hat. Das ist jetzt nicht das Herausforderndste. Man könnte schon sagen, ich habe da, glaube ich, 60, 70 Stunden reingebuttert. Also ich habe versucht, alles zu clearen, jedes Ende zu sehen und so. Und es wird schon irgendwann ein bisschen repetitiv. Aber das finde ich gar nicht so schlimm, weil sich durch, also Platinum Games hat es eben einfach drauf, dass sich das immer so smooth anfühlt. Es macht trotzdem noch Spaß, durch diese Roboterherden da zu wischen. Aber ich habe selten eine Story erlebt, die mich irgendwie mehr fasziniert und angesprochen hat. Ich wollte jedes kleinste Detail wissen und es kommt ja auch immer wieder mit irgendeinem Kniff und einem guten Gag auch um die Ecke, den du nicht erwartest irgendwie. Du gehst in, bist du schon beim dritten Ende und spielst einen anderen Charakter, ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen, plötzlich siehst du so einen anderen Screen und diese Pots schweben ja mit dir rum, mit denen du auch schießen kannst. Und die unterhalten sich dann einfach und philosophieren eine Viertelstunde. Und es ist ein echt gutes Gespräch und trägt aber auch noch was zur Story bei. Und es hat einfach für mich den besten Soundtrack, den ich je gehört habe. Ich finde den so fantastisch. Also, und bei mir ist das Interessante, deswegen habe ich es nicht als Pick mitbringen können, dass ich, und das hatte ich fast noch nie bei dem Spiel, und ich kann mir das bis heute nicht erklären, ich denke da regelmäßig drüber nach. Ich hatte nichts mit der Nier-Serie am Hut, weswegen ich mich jetzt auch auf Nier Replicant total freue, weil ich damit eben das den ersten Teil mal nachholen kann, in etwas modernerem Gewand. Und ich sehe nur diesen Trailer damals, und irgendwie wusste ich direkt, und das war auch in der Zeit, wo ich jetzt noch nicht so super viel Geld habe und mich hatte und nicht einfach ständig einen 60-Euro-Titel bei Release geholt habe, außer wenn der mich total überzeugt hat. Und das waren eben eigentlich Marken, die ich schon kannte oder so. Und ich sehe diesen Trailer und sehe nur diesen Perspektivwechsel, diesen ständigen, und irgendwie, zack, dachte ich, ey, das muss ich spielen. Das sieht so gut aus, dieses Spiel. Und ihr kennt mich, ich bin eigentlich totaler Grafikfreund, und das, also da sieht's ja nicht so gut aus. Hat schon matschige Texturen und so.
Ja, die Welt, das meine ich ja auch. Mit dieser Welt, diese Häuser und so, das ist irgendwie, das sind einfach Klötze, die dort reingeballert wurden.
Exakt, aber es war mir komplett egal. Irgendwas hatte das. Und ich hab's eingelegt und hab's nicht bereut. Ich fand's von vorne bis hinten geil.
Es ist sehr interessant, mal eine Perspektive zu sehen von Leuten, die nicht so vorbelastet sind in der Sache. Also ich kenne ja die älteren Yokotaro-Sachen ganz gut. Er hat ja die Drakengard-Spiele gemacht auf der PlayStation 2 und PlayStation 3, die ja quasi mit Nier zusammenhängen. Also die Welt von Nier entspinnt einem der Enden von Drakengard 2, würde ich jetzt sagen, oder so. Da passiert ein Ereignis, was dann die Welt von Nier sozusagen startet, wenn man da so den Zusammenhang haben will. Und ich kannte auch das originale Nier und ich habe es sehr zu schätzen gewusst. Bevor Automata rausgekommen ist, war es natürlich in der Geheimtipp-Ecke, weil grafisch und spielerisch, das sind nicht jetzt unbedingt die Stärken, die Yokotaro-Spiele ausgemacht haben. Yokotaro ist jemand, der seine Stärken im Worldbuilding, im Design hat, in der Charakterisierung, gerade solche Sachen wie die Einlagen, die du genannt hast, Valentin, das sind so seine Spezialitäten. Und ich finde, die sogar in der englischen Version, damit der Übersetzung gut rüberkommt, hast du ja sowas, das so Lost in Translation ist, wo du sagst, in Japanisch würde das vielleicht funktionieren und dann wird es irgendwie sperrig und hakelig. Das habe ich, das Gefühl habe ich nie bei Yokotaro-Sachen. Aber, und das hat Sandro auch schön ausgeführt, dadurch, dass Platinum Games jetzt also als Team mit dazugekommen sind, die eben Ahnung vom Gameplay haben, und wo du mit ein bisschen mehr Budget, das natürlich auch dann umgemünzt wurde, dass du richtige Shoot-em-up-Sequenzen hast. Und vorher war es ja nur angedeutet beim originalen Nier mit der hohen Projektildichte. Jetzt hast du richtige Shooter-Parts gehabt, wo du mit dem Flugzeug rumgeflogen bist. Allgemein, was mit dem Ganzen gemacht wurde. Ein paar so Gimmicks, die drin sind, so wo man sagt, hey, das ist cool. Die haben mich jetzt nicht ganz so überrascht bei Automata, weil ich sie schon von anderen Yokotaro-Games erkannte. Also es ist nicht so, dass er immer sich komplett neu erfunden hat. Aber nichtsdestotrotz kann ich da natürlich erkennen. Und ich finde Nier Automata auch toll. Aber da habe ich auch erwartet, dass es mir gefällt. Und ich war angenehm davon überrascht, dass es sich auch gut gespielt hat, zur Ausnahme, dass es dann so ein Mega-Hit wird tatsächlich. Ne? Also das ist nicht nur jetzt hier Geheimtipp und verkauft sich gut einigermaßen für seine Verhältnisse, sondern einfach einer der Bestseller der Generation wird. Und ich bin sehr gespannt zu sehen, was jetzt ist, wenn Leute jetzt das originale Nier in der Neuauffassung mit Replicant dann nochmal entdecken, weil da schon du eine sehr ähnlich hochqualitative Charakterisierung findest und jetzt zum Glück dann auch eben überarbeitetes Gameplay, dass du es auf eine Stufe oder auf eine ähnliche Stufe wie Automata dann stellen kannst. Ja. Und ganz andere Erkenntnisse und Ergänzungen vielleicht für Leute, die Automata kennen, die damit reinkommen. Also ich habe jetzt, also für mich passt es nicht hier in die Sendung für mich persönlich mit rein, eben weil ich schon wusste, dass es mir Spaß machen wird. Aber schön, dass dann auch andere Leute davon mitgenommen werden konnten.
Ja, weil für mich, also wie du ja auch schon gesagt hast, ist es halt, da kommen halt zwei Sachen zusammen, die, was nicht immer so einfach ist. Und zwar, dass da ein kreativer Kopf ist, ein Einzelner, der so die große Vision hat, und dann aber diese Vision auch mit einem Studio verwirklichen kann. Das geht ja oftmals auch schief irgendwie, wo du dich so fragst, ey, was hat denn das jetzt eigentlich bedeutet? Weil dann irgendwie der Publisher sagt, kürzt das mal weg oder kürzt das mal weg. Und hier hast du das Gefühl, dass das alles irgendwie in sich schlüssig ist. Und das Gefühl hatte ich halt, als ich dann Nier auch mal irgendwie nachgeholt habe, hatte ich halt nicht. So, ich werde jetzt bei Replicant mal gucken, was sie ändern. Aber das hat mich halt total geflasht bei Nier Automata. Allein, also drei Sachen haben mich total geflasht. Dieser ständige Genrewechsel, ne, was ihr ja schon mal gesagt habt, dann, dass ich Mitleid hatte mit Robotern, so in einzelnen Szenen. Ja. Und das Dritte ist, dass man ja auch einstellen kann, was eine absurde Idee das eigentlich ist, dass man aus Versehen einstellen kann, dass sofort du Game Over bist. Nämlich, wenn du deine Lebenssysteme irgendwie abschaltest oder sowas. Du hast ja dieses Menü, wo du einzelne Systeme an- und abschalten kannst, womit du auch dich entscheiden musst, welche Systeme will ich denn jetzt beim Kampfsystem drin haben? Sollen mir die Counter angezeigt werden? Für mich optimal, ich habe keinen Bock auf Zahlen, die da auf dem Bildschirm sind, deswegen kann ich das einfach wegmachen und kann so mir das Spiel anpassen, wie ich es halt mag. Und das ist so eine geile Idee, gerade weil es ja zusammenhängt mit der Story und mit den Figuren, weil es einfach Sinn ergibt.
Es ist alles verzahnt. Und es fühlt sich eben nicht so aufgesetzt an. Es ist so eine geniale Idee. Danke, dass du es nochmal erwähnst. Dieses, also ich glaube, es war irgendwie, ja, so der Kern, so wie, als würdest du das Motherboard aus dem PC reißen oder so. Dann ist natürlich der Roboter auch dementsprechend tot. Aber ich fand die Idee so toll, dass du eben Module da reinballern kannst, die auch Hard-Elemente waren, wie du es eben bei den Zahlen erwähnt hast. Du konntest aber alles wegmachen. Du konntest die Map wegmachen, deinen Lebensbalken und so und hast dadurch wieder aber Space bekommen, um vielleicht eine stärkere Attacke oder es war ja keine wirkliche Attacke, aber die das dann irgendwie die Combo stärker gemacht hat und solche Geschichten. Also das hat mich weggeflasht und das muss man sagen, wiederholte sich bei dem Spiel so häufig. Also dass du dachtest so, ja okay, das war jetzt ja schon cool. Gut, jetzt habe ich wahrscheinlich alles gesehen. Spielst nochmal 2 Stunden weiter und dann bam, kam nochmal irgend so ein Punkt, wo du dachtest, what, was für eine gute Idee. Jetzt auch noch so ein Punkt. Also krasses Spiel. Finde ich schön, dass du das mitgebracht hast. So, dann aber würde ich sagen, gehen wir mal weiter im Text. Ich habe mitgebracht Cities Skylines noch.
Okay, ich hätte gedacht, du sagst Hitman oder so.
Nee.
Vielleicht hätte vielleicht auch gepasst.
Ja, stimmt, das hätte auch gepasst.
Nach Absolution hätte man sehr
genau
nicht können, dass es so gut wird.
Genau, ja, das, ja, okay, das, jetzt wo du es sagst, wäre das tatsächlich auch ein Pick gewesen, wenn mir irgendwie eingefallen wäre, den ich wahrscheinlich mitgebracht hätte. Aber nee, Cities Skylines erwähne ich deshalb, weil davor ist ja SimCity rausgekommen, das letzte. Mhm. Das hieß auch nur noch SimCity, ist ja generell damals so ein Trend gewesen, alle Zahlen und alles mögliche wegzulassen, damit es super schön SEO-kompatibel verwirrend wird. Und ich habe mir sehr viel davon versprochen, weil das in den Trailern und so, die haben sehr lange Marketing betrieben, wo so eine Art Entwicklertagebuch sehr detailliert irgendwie gezeigt hat, was man da eben alles in diesen Städten machen kann. Und da war es schon so. Also mich hat halt vor allem so die Grafik total angefixt und dieser Detailgrad, dass man endlich in seine Stadt so schön ranzoomen kann und alles, was da floriert, irgendwie sich auch, das macht ja auch Spaß bei diesen Spielen, das so zu beobachten. Und ich weiß nicht, warum ich das nicht, es hätte mich warnen sollen, aber man sah in diesem Entwicklertagebuch schon diese Quadranten, die am Ende das Spiel komplett kaputt gemacht haben, weil man diese Städte super klein nur bauen konnte. Und was willst du in diesen Städtebausimulationen? Du willst die Megacity kreieren. Das ist sozusagen ja das, warum man das meiner Meinung nach unter anderem spielt. Und es ging halt in SimCity einfach nicht. Dabei hat es viele andere tolle Ideen, aber das hat es wirklich für mich komplett kaputt gemacht. Und ich glaube, für viele Spieler, das war nämlich ziemlich schnell tot dann, das Spiel.
Die Serie quasi.
Die Serie,
gab es genau danach noch ein SimCity?
Nee, die Serie ist dadurch so ziemlich abgestürzt. Ich glaube, Maxis gibt es ja mittlerweile auch gar nicht mehr.
Schon alles in EA irgendwo aufgegangen.
Ja, genau. Also beziehungsweise das gehörte ja schon lange zu EA, auch zu dem Zeitpunkt. Aber ich meine, EA hätte es auch jetzt eingestampft oder zumindest zu der Hauptmarke irgendwie hinzugefügt. Ich sehe nicht mehr so richtig, dass die noch Innovatives machen dürfen. Die dürfen halt Sims-Packs kreieren, so, ne? Das ist ein bisschen traurig eigentlich am Ende.
Was, willst du nicht? Die Sims Tropical Zauber, ist das nichts für dich?
Oder
was?
Ja, das macht bestimmt total Spaß im 3D-Programm. Vor allem, das machst du ja nicht zum ersten Mal, das machst du jetzt schon in 4. Iteration, weil es sind ja im Endeffekt immer die gleichen Erweiterungspacks, nur ein bisschen anders benannt. Aber egal, anderes Thema. So, und dann dachte ich, ja Mann, dieses Genre, das ist eigentlich so toll und was ist denn nun damit? Und dann kam City Skylines, beziehungsweise wurde angekündigt und da war ich natürlich dann erstmal höchst skeptisch und dachte, weiß ich, das ist auch noch, also es war von Paradox verlegt, deswegen, das ist eigentlich immer schon ein gutes Zeichen, aber der Entwickler hat mir zu dem Zeitpunkt noch nichts gesagt, muss ich auch gleich nochmal nachgucken, wie die gleich nochmal hießen. Naja, und ich habe dem Ganzen nicht vertraut. Ich dachte, okay, wenn, dann hätte das doch Maxis hinbekommen, als ob das jetzt irgendjemand anders hinbekommt. Und hab's mir dann aber trotzdem geholt, weil ich eben, das ist einfach total mein Genre und ja, wurde komplett überrascht, weil sie im Endeffekt sich einfach nur, sie waren sehr schlau, sie haben sich all das, was die Leute an SimCity gut fanden, genommen und auch eingebaut und noch einen Ticken besser gemacht und alles, was kritisiert wurde, einfach richtig gemacht. Also die gerade auf dem PC hast du natürlich die Möglichkeit, dann auch noch wenn die Hardware besser wurde und so und konntest du dir noch Mods runterladen, die das Feld quasi fast schon unendlich groß gemacht haben. Die haben zwar auch mit Quadranten gearbeitet, die hast du dir aber dazu gekauft und musstest nicht so komisch wie bei SimCity von Stadt zu Stadt immer hin und her springen, weil auch bei SimCity konntest du die Städte miteinander verbinden, dass die irgendwelche Abhängigkeiten kreieren. Dann hattest du eine Stadt, die ist eher so die Industriestadt, da stand dann ein Kraftwerk und so und das konntest du an deine andere Stadt senden. Das war aber irgendwie, das war so eine merkwürdig verkomplizierte Mechanik und damit wollten sie, glaube ich, auch so ein Multiplayer-Feature fördern, was überhaupt nicht funktioniert hat. Das hatte obendrein auch noch einen Online-Zwang. Und City Skylines hingegen hat zwar auch mit Quadranten gearbeitet, aber die waren, wenn du dir die hinzugekauft hast, dann hat es direkt an die Stadt angeschlossen und du konntest einfach die Straße weiterziehen, das Ganze erweitern und hattest eben irgendwann deine Megacity. Und das Lustige ist, dass, was ich eben meinte, mit, sie haben es im Endeffekt nur kopiert und alles aber besser gemacht, was schlecht war, weil die komplette UI war genau gleich, nur halt schwarz anstatt weiß.
Okay.
So, aber die UI von SimCity, es war eine gute Idee, es war gut sortiert, hat City Skylines einfach schlau kopiert. Von daher, das kann ich nur jedem auch empfehlen, der das noch nie gespielt hat, aber solche, vielleicht auch früher SimCity 2000 oder solche Spiele toll fand. Ich glaube, das ist, es gibt keine bessere, keinen besseren Vertreter in diesem Genre. Habt ihr das mal gespielt?
Also, ich bin ein Classic SimCity-Spieler, also seit den Amiga, Super Nintendo-Zeiten eher das dann gespielt. 2000 war mir schon zu komplex dann irgendwann mal. Aber ich weiß genau, was du da ausgeführt hast, weil wirklich, da war ja der allgemeine Tenor. Mhm. Ich glaube, da ist zwischendurch eh auch, dass viele so alte Serien, selbst Dungeon Keeper, wo sie versucht haben, dieses Mobile-Game nochmal aufzulegen mit dem 24-Stunden-Wartezeit. Ja. Irgendwie diese Reboots, diese Neuauflagen dieser klassischen Serien hat EA irgendwie reihenweise verrafft. Und werden ja auch City Skylines hier auf dem Sender, ich glaube, dann Hannes und Ben haben ja hier dann ja sehr angeregt gebaut, dann die ganze Zeit. Und ich sehe auch die Faszination da drin. Und ey, muss eben sagen, das ist sowas wie, du hattest so ein Beispiel mit Theme Park damals, ne? Weil Theme Park wurde ja auch dann ersetzt durch Rollercoaster Tycoon irgendwann mal so in der öffentlichen Wahrnehmung. Da hätten sie es auch dann bei EA, glaube ich, haben sie es verrafft, diese Serie dann hochzuhalten. Und wundert mich nicht. Ne? Also vielleicht wäre die Zeit mal wieder reif, sich an SimCity zu versuchen für EA. Ne? Vielleicht finden sie ja etwas, wo dann nicht jetzt Microtransactions und Limitierungen und solche Sachen dann drin sind oder ein schönes Interface, was auch auf Konsole funktioniert zur Not.
Cool wär's, ja.
Ansonsten hat man aber eben noch City Skylines, ne, wenn man jetzt vernünftiges Städtebau haben möchte.
Absolut.
Ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich mit dem, dass es eins der wenigen Genres ist, mit denen ich wenig anfangen kann. Deswegen kann ich gar nicht allzu viel dazu sagen, um ehrlich zu sein, aber ich habe immer mal wieder Interesse gehabt, weil das, ich stelle mir das vor, ihr könnt ja vielleicht was dazu sagen, ich stelle mir das vor als Spiel, in dem ich komplett abschalten kann, weil man da ja so, es läuft so vor sich hin, klar, man muss da auch viel machen und so ein Zeug, aber es hat so eine gewisse Ruhe irgendwie, ich weiß gar nicht, das ist wie so eine, das hat so eine Entspanntheit irgendwie für mich. Ist es so oder ist es anstrengend?
Ja, du kannst es auf mehrere Weisen sozusagen spielen, kommt drauf an, mit welchem Anspruch du daran gehst, finde ich. Du kannst es auf jeden Fall mit einer totalen Ruhe genießen, weil wenn man das so auch, weiß ich nicht, auf dem höchsten Spulgrad, bestimmt ein besseres Wort für, wenn man die Zeit beschleunigt, wenn man da die höchste Einstellung nimmt, dann sieht man ja auch irgendwie so, wie cool die Stadt irgendwie wächst. Und da man ja keine einzelnen Gebäude dahinsetzt, sondern so Zonen für eben Gewerbegebiet, Wohngebiet und so setzt, und die sich aber eben entwickeln können, je nachdem, was das für wie gut das Viertel ist, also ob du da einen Park hinsetzt und so, dann kannst du immer so sehen, ah, da dieses Gebiet, das wächst gerade, das gradet sich ab, hier ziehen reichere Leute ein. Oder du siehst einfach nur, weil du das Verkehrsmanagement cool gemacht hast, guckst du dann auch sehr, sehr gerne deinem fließenden Verkehr zu. Mhm. Dementsprechend haben sie auch so einen Klimper-Soundtrack genommen, der eigentlich jetzt nichts Wildes ist, aber eben total gut dazu passt, weil der eben diese Entspannung auch vermittelt. Man kann es aber auch eben, oder beziehungsweise ab so einem gewissen Punkt, wenn man das Spiel spielt, so wie es auch gedacht ist, kriegst du eigentlich fast immer ein Verkehrsproblem und da wird das Spiel dann eben auch sehr komplex und sehr tricky und da musst du dann auch tatsächlich Geduld mitbringen, beziehungsweise es kann auch eben mal sehr stressig werden. Wobei stressig wird es eigentlich nie, weil du ja immer Pause machen kannst und verschiedene Sachen umbauen kannst, aber trotzdem wird's, musst du schon bei der Sache sein und vielleicht auch dir mal irgendwie was im Internet angucken, wie Verkehrsplanung denn in echt funktioniert, beziehungsweise aber auch in einem Spiel besser funktioniert. Aber was ja Hannes und Ben für einen Ansatz gewählt haben, und darauf wollte ich auch noch kurz zu sprechen kommen, weil das eben diesen tollen Workshop-Support auch von Steam hat, die haben ja quasi, das Format hieß ja auch Bildschön, die wollten ja gar nicht, dass die Stadt total toll läuft. Ich glaube, die haben auch mit unendlich Geld oder so gespielt. Sondern dass sie einfach nur wunderschön aussah, tolle Straßenzüge und. Und so bin ich auch mal einen Run angegangen, aber mit super vielen Mods. Und zwar, dass du dann nämlich die Karte auch noch terraformen kannst und dass es noch viel mehr verschiedene Gebäudeskins sozusagen gibt. Und das fühlt sich dann so ein bisschen an, als würdest du eine Modelleisenbahn aufbauen. Also ich habe dann auch Züge, die überhaupt keinen Sinn gemacht haben, an so Klippen irgendwie so richtig cool vorbeigeschickt, einfach nur, weil es geil aussah, dass du irgendwie so eine Brücke zwischen zwei riesigen Bergen hattest. Also wenn du sozusagen den Ansatz wählst, dann ist es pure Entspannung, weil dann geht's im Endeffekt um gar nichts, sondern du kannst nebenbei deine Musik, deinen Podcast, whatever hören und einfach nur ein bisschen was rumklicken. Also eigentlich glaube ich schon, dass da auch Leute mit Spaß haben können, die gar nicht so Bock haben auf komplexe Wirtschaftssimulationen. Ja, ich habe jetzt nochmal nachgeguckt, der Entwickler war Colossal Order, hat mir vorher nämlich auch gar nichts gesagt. Kann ich nochmal vorher gucken, was sie sonst noch gemacht haben, aber im Prinzip war das mein Pick.
Wahrscheinlich nur Add-ons zu Cities Skylines.
Genau, davon haben sie auch einige gemacht und da könnte man auch die am ehesten noch Kritik ansetzen. Das ist zwar nicht ganz so dreist, wie EA arbeitet, aber da waren auch welche mit sehr kleinem Inhalt dabei, die dann doch irgendwie einen Fünfer gekostet haben, wo man dachte, mein Gott, das hättet ihr aber auch einfach als Update raushauen können. Oder da gibt's doch schon die Mod, die das im Endeffekt genauso macht.
Tja, dann haben wir das Ende erreicht, ne?
Schon das Ende erreicht.
Haben wir schon das Ende erreicht. Nein, ich habe doch noch ein paar andere Picks. Ja, aber
wollen wir nur ja kurz reinwerfen?
Ich wollte gerade sagen, wir können ja ohne langes Gerede zumindest einmal kurz nennen, was wir noch gehabt hätten.
Ja. Also bei mir ganz fix Star Wars Jedi Fallen Order, weil Star Wars davor unter EA war eine Katastrophe für mich und dann war das ein cooles Spiel. Bin trotzdem zufrieden oder glücklich, dass Star Wars wieder außerhalb von EA entwickelt wird zukünftig. Genshin Impact ist so ein Titel. What the fuck? Ich dachte, das ist halt Crap, weil das so viele Mobile-Gaming-Mechaniken hat.
Meinst du Zelda Breath of the Wild?
Ja, 1.5, genau. Ja. Das meine ich. Nein, und weil es halt ein Rip-Off zum Teil zumindest optisch ist. Und dann hat es mir halt doch Spaß gemacht, als ich es auf der PS4 gespielt habe. Wahnsinn, wie gut Mobile-Games aussehen können. Mhm. Und der letzte, den ich noch reingebracht hätte, wäre Rime. Da hätte ich ein bisschen ausführen müssen, warum es mich so begeistert hat. Aber kurz gesagt, dachte ich eigentlich, das ist auch wieder so ein Rip-Off aus Zelda und Ico. Und letztendlich hat das aber so mit fünf, wie soll man sagen, mit Spiel, also es gibt fünf Spielebenen und die sind aufgeteilt in fünf Phasen des Trauerns. Und das hat mich so weggeflasht, wenn man das einmal kapiert. Und da sind wir auch wieder beim Punkt, den Nier Automata hatte, wenn Gameplay und Story miteinander verknüpft sind, wie es auch in Hellblade macht oder so, dann flasht mich das umso mehr. Und das ist der Fall bei Rime.
Ja, ich schmeiß mal kurz dann meine Sachen hier nochmal rein. Doom fand ich auch von 2016 überraschend gut. Also da habe ich mir im Vorfeld Sorgen gemacht, dass der Singleplayer nichts taugt. Dann haben wir gemerkt, der Singleplayer ist einfach der beste Shooter des letzten Jahrzehnts und der Multiplayer ist shit. Übertrieben gesprochen natürlich, Leute da draußen. Und hat mich dann sehr davon überzeugt. Kann man auch für etliche Final Fantasies sagen. Ich habe wesentlich mehr Final Fantasy 14 online gespielt, als ich als Nicht-MMO-Spieler überhaupt jemals gedacht hätte. Selbst solche Sachen wie Final Fantasy 15 oder Final Fantasy 7 Remake habe ich auch mir Sorgen im Vorfeld gemacht und die haben sich dann als besser herausgestellt. Und ich hätte hier noch Bloodstained, Ritual of the Night drin gehabt, also das Metroidvania von Koji Igarashi, der Entwickler, der Symphony of the Night gemacht hatte und die ganzen Game Boy Advance und DS Castlevania, der danach von Konami weggegangen ist. Nachdem solche Kickstarter-Projekte, die lange Zeit gebraucht haben, die eher mit Mauen-Demos präsentiert wurden, dann nicht so gut geworden sind in der Vergangenheit, ich sage nur Mighty No. 9, war Bloodstained letzten Endes aber ein sehr, sehr gutes Metroidvania, zwar nicht perfekt an vielen Stellen, aber hat zum Glück diesen Zyklus durchbrochen, der Kickstarter von etablierten Entwicklern aufgebaut und dann letzten Endes hinter den Erwartungen gebliebenen Games, den hat es durchbrochen. Und ist, glaube ich, dann auch an der Spitze der Games, die dann so umgesetzt wurden.
Ja, interessant. Für euch da draußen gilt natürlich auch, schreibt bitte die Spiele, bei denen das Ganze für euch gilt, sehr gerne in die Kommentare. Es war auch letzte Episode sehr interessant, eure Picks noch zu lesen, denn man kann hier natürlich in dieser Stunde gar nicht alles abdecken. Was hätte ich noch gesagt? Du hast mir im Endeffekt den Megatipp gerade gegeben mit Hitman natürlich noch, dass die Serie, das habe ich jetzt ja schon hier auch öfter auf dem Sender erwähnt, seit diesem Reboot sozusagen gefällt mir das Spiel noch besser als jemals zuvor.
Wie man gesehen hat.
Genau, wie man gesehen hat. Und gerade weil
Auto da oder nicht da.
Gerade weil Absolution ja eben auch echt nicht so toll war. Also, zwei, die quasi recht aus einer ähnlichen Argumentation haben die mich überrascht, und zwar Half-Life Alyx und Portal 2 hätte ich noch genannt, weil Portal 1 war super und Half-Life 2 ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele und deswegen die Erwartungshaltung ist ja bei vielen hoch gewesen, aber ich habe meine runtergeschraubt, weil ich dachte, die können niemals meine eigentliche Erwartungshaltung kriegen, weil, ne, wenn du schon das perfekte Spiel gemacht hast, aus meiner Sicht, wie willst du das noch steigern? Die können mich also nur enttäuschen. Und dann haben sie es sogar geschafft, das noch zu steigern und mich sogar echt noch überrascht, dass ich Portal 2 dass sie noch mal so viel gute neue Ideen dazu hinzugefügt haben, obwohl schon so viele im ersten drin waren. Und bei Half-Life Alyx, da haben ja auch immer ganz viele gesagt, sie bringen Half-Life 3 nie raus, weil das ist jetzt so mega gehypt, das kann nur enttäuschen. Und wir haben es gesehen, Half-Life Alyx hat die Presse sowie alle Spielerinnen und Spieler total überzeugt und mich eben auch. Von daher wären das noch meine Picks gewesen. Ich bedanke mich, dass ihr euch was überlegt habt, dass ihr diese Woche mit am Start wart. Wir sehen uns hier natürlich an selber Stelle in 2 Wochen wieder. Lasst gerne ein Like da oder auch ein Dislike, wenn es euch nicht gefallen hat. Schreibt, wie gesagt, eure Picks in die Kommentare.
Lasst den Dislike weg.
Okay, okay. Hört auf Gregor. Ja. Ciao, Leute.